Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und dazu begrüßt Sie Bettina Köster am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ein Jahr Digitalpakt. Wie viel Anschub hat die Corona-Krise den Schulen gebracht? Das ist unser Thema heute im ersten Teil des Kulturnachmittags. 5 Milliarden Euro Fördermittel stehen den Schulen in Deutschland seit einem Jahr zu, um sich digital fit zu machen. So sieht es das Bund-Länder-Programm vor. Aber die Umsetzung läuft schleppend. Wir fragen heute, warum, und schauen, wo es denn genau hakt und klemmt bei der digitalen Versorgung der Schulen. Im März 2019 wurde für den Digitalpakt eigens das Grundgesetz geändert. Im Mai folgte die Verwaltungsvereinbarung von Bund und Ländern. 5 Milliarden Euro des Bundes sollen beispielsweise die IT-Ausstattung in den Schulen voranbringen, in denen bisher meistens nicht mal WLAN selbstverständlich ist. Doch bis Januar haben die Länder lediglich 20 Millionen Euro den Schulträgern, also meist den Kommunen, bewilligt. Das zeigte eine Umfrage des Berliner Tagesspiegel. Und in den vergangenen Wochen wurde den Schulen in der Corona-Krise so richtig auf den Zahn gefühlt. Die einen waren gut vorbereitet und schickten ihre Schülerinnen mit iPads nach Hause. Die meisten Schulen standen und stehen noch vor einer riesigen Herausforderung, da Computer nicht selbstverständlich zur Ausstattung der Schulen gehören. Dementsprechend gab es oft keinen Digitalunterricht, keine Lernplattformen, sondern überwiegend Aufgaben per Mail. Und natürlich hat auch zu Hause nicht jedes Kind einen Computer. Auch deshalb wurde der Digitalpakt nochmal finanziell aufgestockt, und zwar um 500 Millionen Euro, damit die Schulen beispielsweise Tablets leihweise zur Verfügung stellen können. Dafür wurde gestern eine Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule beschlossen, erklärten Bundesbildungsministerium und die Kultusministerkonferenz. Aber reicht das Ganze aus? Und warum geht die Digitalisierung der Schulen überhaupt so zögerlich voran? Wo hakt es und wo läuft es gut? Diese Fragen stehen heute im Mittelpunkt der Sendung. Und da habe ich natürlich Gäste bei mir hier im Studio, aber auch dazu geschaltet, zum Beispiel Melanie Grabowi. Sie ist Leiterin der Gesamtschule Windeck. Dr. Benjamin Dreher, er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer der School of Education an der Universität Erfurt. Richard Heinen ist bei mir im Studio, er ist geschäftsführender Gesellschafter beim Learning Lab in Köln. Da hören wir gleich auch noch, was das genauer ist. Und Andreas Niesen, er ist Leiter der Helios-Gesamtschule, einer inklusiven Universitätsschule der Stadt Köln. Und Ihre Meinung ist natürlich auch gefragt. Wahrscheinlich haben Sie mit Ihren Kindern oder Ihre Kinder auch Ihre Erfahrungen gesammelt in den vergangenen Wochen der Corona-Ausnahmezeit sozusagen. Rufen Sie uns jetzt an und geben Sie gerne Ihre Erfahrungen weiter, auch Ihre Fragen, wenn Sie haben, unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64, noch einmal 00800 44 64 44 64, oder schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de. Frau Grabowi, fangen wir vielleicht einfach mal bei Ihrer Schule an, die Gesamtschule Windeck. Das ist hier im Großraum Köln, ein kleiner Ort. Ist bei Ihnen schon Geld angekommen?
Nein, leider noch nicht. Bei uns gibt es viele Pläne, viele Ideen, aber wir haben noch keine Erweiterung richtig erlebt. Ich weiß wohl, dass es Internet über Access Points geben soll demnächst, aber ich weiß leider auch noch nicht, wann.
Mhm. Wo klemmt es?
Ich weiß, dass unser Schulträger die Medienkonzepte der Schulen eingesammelt hat und nun überlegt, wie er das Geld fair unter allen Schulen verteilen kann. Und Sie fragen mich, wo klemmt es? Ich glaube, dass es an Personal fehlt bei den Schulträgern, die das gut bewältigen können, so eine Aufgabe. Das ist ja schon eine ganz schön große Aufgabe. Es geht um viel Geld, es geht darum, viele Bedürfnisse zu befriedigen, und ich glaube, da hängt es.
Und vielleicht auch einzuschätzen, was eine Schule denn tatsächlich braucht?
Ja, da sind wir ja gerne bereit, Informationen zu geben. Also ich glaube, daran liegt es nicht.
Das heißt, Sie sind dann auch immer mit der Kommune im Austausch? Können wir uns das so vorstellen? Oder geben Sie einmal Ihr Konzept ab, was Sie erarbeitet haben, also Ihr Medienkonzept, was Sie genau brauchen? Und danach gibt es dann irgendwann die Entscheidung und dann kommt vielleicht irgendwann auch das Geld?
Also es ist schon so, dass wir uns sehr regelmäßig ungefähr einmal im Monat an einen Tisch setzen und über alle möglichen Dinge sprechen der Zusammenarbeit, darunter auch die Medienausstattung. Aber da fehlte es den Menschen in der Kommune noch an Informationen, um konkret zu werden.
Wann wurde denn der Antrag von Ihnen abgegeben, dass wir mal so eine zeitliche Dimension auch haben?
Also das ist mindestens ein Jahr her. Das Datum habe ich jetzt gerade nicht präsent.
Ein Jahr schon? Das ist aber schon eine lange Zeit. Herr Heinen vom Learning Lab in Köln, Sie sind teilhabender Geschäftsführer und haben natürlich einen Blick auch auf die Entwicklung der Schulen, gerade in Sachen Digitalpakt. Ein Jahr hören wir jetzt gerade von Frau Grabowy. Das ist ja, finde ich, eine unglaublich lange Zeit. Ist das bei den anderen Schulen auch so? Woran liegt das?
Ja, das ist an vielen Stellen so, dass das Schulen warten. Wir sehen aber gerade bei großen Schulträgern, dass es einfach auch eine Riesenaufgabe ist zu sagen, wie mache ich das denn in Zukunft? Und es geht ja jetzt nicht nur darum, einmal 5 Milliarden zu verteilen, sondern auch zu sagen, wie kann ich das dauerhaft machen? Wo ist das Personal, das das nachher supportet? Was Frau Grabowy gesagt hat, ich brauche auch Menschen in den Verwaltungen, die das überhaupt verstehen, was wir an Schulen brauchen. Ja, man muss sich klar machen, das sind die Menschen, die früher einmal eine Tafel gekauft haben und die hat dann 50 Jahre im Klassenzimmer gestanden und die müssen jetzt lernen, dass wir jedes Jahr neue Geräte brauchen. Nicht alle neue, aber dass das ein rollierendes Verfahren ist und dass man sich auch immer wieder mit neuen technischen Sachen auseinandersetzen muss. Sie haben eben gesagt, 20 Millionen sind erst abgerufen worden.
Die Bis Zahl, Januar war das,
ja,
ne?
Ja, genau. Die Zahl täuscht natürlich. Wir hatten das bei Gute Schule 2020 in NRW auch, dass es am Anfang wenig war. Aber es gibt viele Kommunen, die, wie Frau Grabowy auch sagt, die in einem engen Austausch mit ihren Schulen stehen und Pläne machen. Und sie können auch erst dann Geld abrufen, wenn sie im Prinzip den Auftrag erteilt haben. Das heißt, bevor sie überhaupt beim Land Geld abrufen können, muss schon ganz, ganz viel passiert sein. Und viel passiert gerade auch. Also ich glaube, wir werden da auch eine steile Kurve nach oben erleben. Und Corona spielt uns da gerade auch gut in die Hände.
Das ist ein gutes Stichwort. Frau Grabowy, wie standen Sie denn jetzt da, als es hieß, die Schulen werden geschlossen? Es geht jetzt von zu Hause aus weiter.
Ich habe ganz schnell den Teams maximale Freiheit gegeben. Ich habe ihnen gesagt, das kommt jetzt auf uns zu, bereitet euch darauf vor. Bitte findet Kommunikationswege, die für euch und eure Lerngruppe funktionieren. Und da waren die auch ganz fix. Die einen haben Plattformen gehabt, andere haben mit Padlet zum Beispiel gearbeitet. Manche haben E-Mails geschickt und manche haben auch den Telefonhörer in die Hand genommen und haben dann Aufgaben und Erklärungen telefonisch gegeben. Jeder einfach so, wie er konnte und über welches Material er verfügte.
Das heißt, da gab es dann schon aber auch ein bisschen Durcheinander, wenn ich mir das so vorstelle. Ja. Wenn man jetzt beispielsweise 2 Kinder an ihrer Schule hat, der eine, bei dem einen läuft es telefonisch, bei dem anderen, der hat eine Lernplattform. Kann das so sein im ungünstigsten Falle?
Ja, das war so und da mussten wir auch nachsteuern. Wir haben einfach die ganze Zeit versucht, im ganz engen Austausch mit den Schülern und mit den Eltern zu bleiben. Und wenn wir dann gehört haben, ein Haushalt ist überfordert, dann haben wir auch umgeswitcht und gewechselt. Ich glaube, für uns, die wir jetzt nicht ideal ausgestattet waren, war es super, super wichtig, den ganz engen Kontakt zu halten, um auf die Bedürfnisse dann einzugehen. Aber natürlich, wir haben ja 2 iPad-Klassen im Pilot laufen, da ist es natürlich viel einfacher. Die hatten das ja auch vorher schon eingeübt, wie sie Sachen teilen, wie sie miteinander kommunizieren. In den beiden Klassen ist es natürlich beispielhaft gelaufen.
Das heißt, Sie haben 2 iPad-Klassen, wie Sie sie nennen. In welchem haben die irgendwie ein Sonderprogramm, in dem sie gefördert werden oder wie ist das?
Also Digitalisierung und sich selber, also der Schule Unterstützung durch Digitalisierung zu holen, ist mir ein ganz erhebliches Anliegen. Und ich habe 2 Klassenlehrer, die sehr früh, schon vor 4 oder 5 Jahren bereit waren, sich da zu engagieren. Die haben ihre Eltern zusammengetrommelt, haben denen erklärt, was man machen könnte mit der Unterstützung von Tablets und die Elternschaft war leicht zu überzeugen. Und dann haben die mit einem erheblichen Organisationsaufwand das hingekriegt, dass die ihre Klassen, ihre Kinder, ihre Schüler und Schülerinnen mit iPads ausgestattet haben. Und sie haben die ganze Zeit schon damit gearbeitet. Die haben Lernmaterialien da drauf, aber sie benutzen die iPads auch als methodisches Hilfsmittel im Unterricht, um Dokumente zu teilen, um Gruppenarbeiten zu machen. Ja, die sind da einfach sehr fit.
Das heißt, haben Sie dann Sponsoren gefunden für die iPads oder wie lief das?
Nein, keine Sponsoren. Die Eltern waren bereit und es gab einen Modus des Abzahlens. Also die Eltern mussten nicht direkt mehrere hundert Euro einbringen, sondern sie konnten sich das aufteilen.
Wie war denn dann die Stimmung innerhalb der Schule? Kommt da nicht auch so ein bisschen Konkurrenzdenken auf, dass die einen sagen, oh, die sind in der iPad-Klasse, die stehen besser da als wir?
Ja, also es gibt viele, viele Schülerinnen und Schüler, die auch den Weg in mein Büro gefunden haben und gesagt haben, hallo, wir wollen auch iPad-Klasse werden. Wie machen wir das denn? Und es gab auch einige Eltern, die sich erkundigt haben. Aber es gibt auch die ganz anderen Elternhäuser, denen das womöglich zu viel ist. Die auch sich besorgt bei mir oder auch bei der Kommune gemeldet haben und haben gesagt, ja, wir wollen das aber jetzt nicht. Wir können jetzt aber kein iPad kaufen. Also bei den Schülern ist es so, die wollen das, glaube ich, fast alle. Und bei den Eltern ist noch ein erheblicher Teil noch nicht ganz in unserem Digitalisierungsboot.
Und bei den Lehrerinnen und Lehrern?
Da ist eine sehr große Neugier, aber auch eine Angst. Es gibt einen Teil von Lehrerinnen und Lehrern, die befürchten, sich überfordert zu sehen. Also da müssten wir noch Vertrauensarbeit und Know-how vermitteln.
Hat das was mit dem Alter zu tun bei den
Ja, das ist jetzt so eine Frage, ja, also ja und nein. Also ich habe Kolleginnen, die sind über 60 und sehr, sehr fit und ich habe Kolleginnen, die sind 40 und sind nicht so fit. Ich würde aber sagen, dass die sehr jungen, also die jünger als 30 sind, auf jeden Fall viel schneller da drin sind in den Prozessen als die Lehrer und Lehrerinnen, die schon einige Jahre dabei sind. Man muss ja auch beachten, wenn ein Mensch ganz, ganz lange mit einem Medien, zum Beispiel mit Buch, ja, und Unterrichtsgespräch gearbeitet hat, dann ist er auch ganz, ganz gewöhnt daran und fühlt sich in diesem Umfeld sicher. Dann zu wechseln, das erfordert Mut. Ich glaube, das ist aber in jedem beruflichen Bereich so, ja, dass Leute Angst haben, etwas Neues zu machen, weil sie nicht genau wissen, was auf sie zukommt.
Herr Heinen, jetzt haben wir gehört, 500 Millionen Euro sind nochmal aufgestockt worden auf den Digitalpakt. Nun sollten die ja eigentlich, das sollte ja so eine Art Corona-Soforthilfe sein, sage ich mal, für diejenigen Kinder und Jugendlichen, die sich eben kein Computer, kein Tablet leisten können. Wenn das jetzt aber alles wieder ein Jahr dauert, bis man dann so ein Tablet als Schüler oder Schülerin bekommt, ist das dann nicht irgendwie... ja, so nicht mehr zeitgemäß?
Ja, also ich fand es ein bisschen schade, dass man gesagt hat, wir lassen es über den Digitalpakt laufen, weil es damit wahrscheinlich schon in einen längeren Prozess geht. Und man hat jetzt auch, anders als das der Koalitionsausschuss am Anfang gesagt hat, gesagt, wir machen Leihgeräte, die dann die Schulen an Bedürftige ausleihen und nicht, wir machen eine direkte Hilfe für Eltern in schwierigen Situationen. Und wenn wir dann so eine Klasse haben, wie Frau Grabowi das gerade beschreibt, da sind dann die einen Eltern, die kaufen ein Gerät selber und bei den anderen weiß man, denen geht's nicht so gut, die müssen sich eins bei der Schule leihen. Da habe ich so eine kleine Stigmatisierung dabei. Ich finde aber auf der anderen Seite, und das wirkt ja auch schon mal, dieses Signal, wir müssen eigentlich uns Gedanken machen, dass alle Kinder Geräte haben, weil wir auch auf Dauer digital arbeiten werden, dass wir immer noch die Situation haben, manche Kinder können in die Schule, manche werden zu Hause bleiben, manche Lehrer müssen von zu Hause aus arbeiten. Also da muss sich ja ganz viel ändern. Dieses Signal ist gesendet und dann müssen sich eben jetzt auch die Schulen überlegen, wie kann ich denn jetzt Unterricht in diesem ganz neuen Verfahren machen? Denn wir reden immer, Herr Laschet zum Beispiel redet ja immer davon, zurück zur Normalität. Und wir werden kein Zurück zu einer Normalität haben, sondern wir müssen überlegen, wie funktioniert Schule in Zukunft. Und das, glaube ich, ist ein gutes Signal, was da aus Berlin gekommen ist, zu sagen, wir müssen alle Kinder mitnehmen können und wir müssen uns als Schulen darauf einstellen, dass es anders wird.
Wie sind Ihre Erfahrungen gewesen jetzt während der Corona-Zeit, wenn Ihre Kinder zur Schule gegangen sind beziehungsweise nicht mehr zur Schule gegangen sind? Wie sah der Unterricht aus? Hatten Sie das Gefühl, dass Sie an einer guten Schule sind oder hatten Sie das Gefühl, dass das alles eher ein bisschen schleppend auch läuft? Melden Sie sich gerne jetzt unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64 und Sie kommen hier direkt zu uns ins Studio. Und wir sind schon direkt mit Michael Gromotka verbunden. Ich grüße Sie, Herr Gromotka. Herr Gromotka, welchen Beitrag wollen Sie gerne leisten?
Also ich bin Lehrer an der Schule, möchte aber meine Privatmeinung sozusagen äußern, nicht über die Schule sprechen. Und zwar finde ich, dass tatsächlich die Schüler in Deutschland bundesweit ausgestattet werden sollten mit Tablets. Also ich finde, dass die großen Mittel, die jetzt im Digitalpakt sind und noch lange nicht ausgegeben werden, ohne dass ich tatsächlich jetzt die Details kenne, einfach aus meiner Praxis denke und auch aus der Diskussion, wie ich sie höre, das sollte jetzt mehr oder weniger zum Starterpaket für Schüler gehören und jetzt in der Krise tatsächlich zu etwas, was man schnell ausgibt. Ich sehe da zwei Gründe für. Der erste ist Chancengleichheit, was ja ein großes Thema zu Recht auch durch die Gewerkschaften ins Spiel gebracht ist. Die Eltern haben unterschiedliche Voraussetzungen, monetärer Art, aber vielleicht auch an Nähe zur Digitalisierung. Das sollte man darüber nivellieren und eben auch das, was man eben völlig zu Recht diskutiert, dass man eben gar nicht mehr in Kontakt mit den Schülern ist. Vielleicht sogar Gewaltvorfälle und Ähnliches jetzt zunehmen, dass man die Schüler auch einfach wieder sieht. Und dann kann man auch Videokonferenzen machen und die technischen Mittel sind da. Das Einzige, was da noch fehlt, wäre der Internetanschluss. Deswegen wäre das ein wichtiger Schritt aus meiner Sicht.
Wie ist das denn aktuell jetzt an Ihrer Schule gelaufen? Mögen Sie da ein bisschen was zu erzählen oder jetzt gar nicht lieber?
Nee, über meine Schule möchte ich lieber nicht sprechen. Aber ich höre von vielen Schulen sozusagen, dass es eben dass es einen großen Willen zur Digitalisierung gibt und dass eben gerade das ein Nadelöhr ist. Also dass man einfach für Schüler eben Mittel braucht, damit sie an dem Unterricht, der so angeboten werden kann, auch teilnehmen können. Und das sind schlicht und ergreifend Geräte und die sind nicht ganz billig. Aber das ist halt das wichtigste Mittel, um in die Digitalisierung zu starten, ohne dass ich finde, dass die in Zukunft Zettel und Stift ersetzen sollte. Das ist genauso wichtig. Es ist halt ein weiteres Tool und jetzt in der Corona-Krise eben ein wichtiges Tool.
Herr Heinen, ich finde, das hört sich erstmal nach einer guten Idee an von Herrn Gromotka. Ein Starterpaket für Schüler und Schülerinnen. Ist das realisierbar? Also wenn ich jetzt eben noch daran denke, was Frau Grabowy gesagt hat, dass sie immer noch auf ihr Geld wartet, was sie vor einem Jahr beantragt hat, hört sich für mich unrealistisch an.
Ja, wenn man genau nachrechnet, dann merkt man, wenn man alle Schüler mit Tablets ausstatten würde, dann sind 5 Milliarden nicht wirklich viel Geld. Ja, und von daher ist es schon gut, was jetzt gesagt worden ist. Wir wollen die Bedürftigen unterstützen und holen die Eltern auch teilweise mit ins Boot. Wir haben ja auch Schulen, die nach diesem Prinzip Bring Your Own Device arbeiten. Das ist auf Dauer, glaube ich, nicht ganz das Richtige. Das ist ein Einstieg. Also ich wäre eher dagegen zu sagen, wir machen jetzt so ein Gießkannenprinzip und jeder bekommt was, auch der vom besser verdienenden. Und ich wäre eigentlich schon dafür, wie es jetzt geplant ist, eine Fokussierung zu machen. Weil auf der anderen Seite brauchen wir diese 5 Milliarden ganz dringend auch für die technische Ausstattung in den Schulen. Denn wenn die Kinder dann wieder in die Schulen kommen und zu Hause digital gearbeitet haben, brauchen sie da auch eine Infrastruktur.
Ja, Herr Gromotka?
Das ist richtig. Sicherlich muss in den Schulen auch noch bundesweit viel gemacht werden, um da zum Beispiel WLAN zur Verfügung zu stellen und da auch eine sinnvolle Politik sozusagen zu finden, wie man Schüler eben zulässt, weil sie eben noch minderjährig sind, an den Netzen da teilzunehmen. Aber 5 Milliarden, glaube ich, sind keine so kleine Summe, um Schüler auszustatten. Also wenn ich das jetzt so grob überschlage, meine ich, dass man damit eigentlich hinkommen könnte, auch mit entsprechenden Rabattierungen. Und man könnte ja auch mit Zuschussmodellen arbeiten. Bei einer Bedürftigkeitsprüfung sehe ich eben das Problem, dass das auch wieder Bürokratie schafft und lange dauern könnte und tatsächlich ja jeder Schüler dem Staat gleich viel wert sein sollte. Also ich finde das eigentlich eine ganz gute, nach wie vor eine ganz gute Idee.
Herr Gromotka, wie ist denn Ihr Eindruck bei den Kolleginnen und Kollegen? Ist da eine ähnliche Aufbruchstimmung, wie wir das jetzt schon teilweise gehört haben, oder eher so ein bisschen zögerlicher die Reaktion auf iPads oder überhaupt auf Tablets oder Computer in der Schule?
Ich habe Kontakt zu sehr vielen Schülern, also Lehrern, nicht nur jetzt an unserer Schule, sondern auch von anderen Schulen. Ich höre durch die Bank weg Positives. Also eine große Aufbruchstimmung, in der Tat. Ich bin auch völlig beeindruckt von dem Elan und der wahnsinnigen Flexibilität, die meine Kolleginnen und Kollegen aufbringen, auf allen Ebenen, um jetzt irgendwas auf die Beine zu stellen, was eben Unterricht schaffen kann in der Distanz. Das beeindruckt mich. Ich glaube, eine Befürchtung, die es gibt, ist einfach, dass das Tablet an die Stelle tritt, davon, dass Kinder noch haptisch lernen zu schreiben und haptisch lernen zu rechnen. Aber man sieht jetzt ja in der Umsetzung, wie das läuft. Natürlich arbeiten die mit Zettel und Stift auf Papier. Das wird dann abfotografiert und hochgeladen. Klässler, einmal, dann macht er das. Und das ist für ihn ein großes Vergnügen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist ein Instrument, das tritt hinzu. Und das ist absolut zeitgemäß. Da braucht man keine Angst vor haben. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir das irgendwie anschieben.
Jetzt hatten wir eben einen kleinen Aussetzer, Herr Gromotka, aber ich hoffe, dass trotzdem alles rübergekommen ist. Ich danke Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Herr Niesen, Leiter der Helios-Gesamtschule in Köln. Sie stehen so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz, denn Ihre Schule wurde erst 2018 gegründet, aber durchs Land Nordrhein-Westfalen besonders gefördert und sehr gut ausgestattet. Das heißt, bei Ihnen war das jetzt erstmal gar kein Problem, die Corona-Krise, denn da hatten erstmal alle auch schon ein iPad, mit dem sie nach Hause gehen konnten, oder?
Ja, das ist richtig. Und es war zwar nicht das Land Nordrhein-Westfalen, was diese besondere Förderung geleistet hat, sondern es war eigentlich die Stadt Köln, das muss man schon sagen. Wir sind, wie Sie richtig gesagt haben, 2018 gegründet worden als zweiten Teil eines Projekts, das eigentlich in der Universität Köln ausgedacht worden ist, als Praxis- und Forschungsschule. Also wo auch Studierende, Lehramtsstudierende in besonderer Weise an neuen Formen des modernen Lernens und Lehrens ausgebildet werden. Und dann, Sie können sich vorstellen, wenn wir 2018 in so einem innovativen Kontext an den Start gegangen sind, haben wir gesagt, also ohne eine konsequente Nutzung der digitalen Medien kann man sich das schlichterdings gar nicht vorstellen. Und das ist in eine Situation gekommen, wo die Stadt Köln tatsächlich auch die finanziellen Mittel hatte aus dem Landespakt. Und da kommt dann doch das Land Nordrhein-Westfalen wieder ins Spiel, Gute Schule 2020. Und dann hatten wir die Möglichkeit, für die ersten beiden Jahrgänge, also für insgesamt über 220 Schülerinnen und Schüler, eine 1:1 iPad-Ausstattung zu bekommen.
Das heißt, Sie haben jetzt natürlich einen richtigen Vorsprung gehabt. Wie sah denn bei Ihnen der Unterricht aus? Geben Sie uns mal ein Beispiel.
Ja, es hat eigentlich nur indirekt was mit der Digitalisierung zu tun, denn vorrangig sind es eigentlich zwei andere Dinge. Das eine ist, dass wir sehr, sehr stark auf Beziehungen zwischen den Erwachsenen, die in der Schule arbeiten, ich sage bewusst Erwachsene, weil es nicht nur Lehrkräfte sind, sondern auch an Menschen anderer pädagogischer Professionen, also zum Beispiel Schulsozialarbeiter, Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen. Und diese Beziehung ist eigentlich auf zwei Ebenen. Das ist einerseits auf der menschlichen Ebene, also in einer inklusiven Schule eine stabile menschliche Beziehung zwischen den Erwachsenen und den Kindern und Jugendlichen aufzubauen, ist das eine. Und das zweite ist, die Beziehung auch als Lernbegleiterin und Lernbegleiter aufzubauen. Also im Grunde sind die Erwachsenen Coaches für die Schülerinnen und Schüler, die dann mehr und mehr selbstständig und eigenverantwortlich lernen. Und diese Voraussetzung trifft jetzt sozusagen auf die Digitalisierung, denn die Arbeit mit den digitalen Medien erleichtert das. Sie hilft uns, die Kinder beim individualisierten, beim selbstorganisierten Lernen zu begleiten. Die Kinder können ihre Lernprozesse besser dokumentieren und wir können dabei zuschauen und sie unterstützen.
Erklären Sie uns vielleicht doch auch nochmal, wie so eine Lernplattform aussieht. Denn ich habe vor dieser Sendung so ein bisschen querbeet mal rum recherchiert und gehört. Und es war wirklich bei sehr, sehr vielen Eltern der Fall, dass die Kinder eben wirklich nur eine E-Mail bekommen haben und keine Lernplattform haben. Deshalb sollten wir das vielleicht noch mal ein bisschen erklären, wie sowas aussieht.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da hinschauen, denn die Ausstattung mit der Technik ist ja das eine. Aber es muss eben diese digitale Lernumgebung geben und zwar sowohl für die Erwachsenen, also für die konsequente Zusammenarbeit in einer Teamschule, als auch eben für die Lernenden. Wir haben uns sehr früh für die Lernplattform eines amerikanischen großen Digitalkonzerns entschieden, der nebenbei auch noch eine ziemlich bekannte Suchmaschine betreibt. Und diese Lernplattform steht uns kostenlos zur Verfügung und wir haben für die Erwachsenen und eben auch für die Schülerinnen und Schüler alle möglichen Apps, die wir dort nutzen können. Wir können kollaborativ, also zeitgleich von mehreren Stellen an einem und demselben Dokument arbeiten. Und das machen nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern das machen die Kinder mittlerweile auch. Und die haben dort ihre Gruppenräume, wo sie Materialien runternehmen können und auch wieder hochladen können. Sie können aber auch Materialien in ihre eigene Ablage speichern. Und so kann also die Kommunikation eben nicht nur im analogen Raum, sondern auch im digitalen Raum stattfinden. Und es gibt sogar ein Videokonferenz-Tool, was uns natürlich jetzt im Lockdown angesichts der Corona-Krise geholfen hat, mit den Schülern auch auf diesem Weg in Kontakt zu bleiben.
Wie sieht denn zum Beispiel so ein Deutschunterricht aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn man beispielsweise so einen Text zusammenliest und dann sich darüber ja auch austauschen möchte.
Ja, also es ist schon so, dass wir sehr stark darauf Wert legen, dass die Kinder an sogenannten Arbeitsplänen arbeiten. Das heißt, diese Arbeitspläne, die fassen den Unterrichtsstoff und die damit verbundenen Kompetenzen über mehrere Wochen zusammen und strukturieren auf diese Art und Weise das Lernen. Die Kinder können und die Schülerinnen und Schüler können unterschiedliche Aufgaben mit unterschiedlichen Zugangsformen und Umgangsweisen nutzen. Das heißt, nicht alle Kinder arbeiten an derselben Aufgabe zur selben Zeit im selben Tempo, sondern das ist stark individualisiert. Und zwischendurch kommt man dann immer wieder zusammen, hat gemeinsame Instruktionsphasen, wo dann die Lehrkraft, ich sag mal, klassisch den Kindern eine Instruktion zugutekommen lässt oder wo man dann eben auch ins Gespräch geht. Und dann gehen die Kinder, die Schülerinnen und Schüler wieder an ihre individuellen Lernaufgaben. Und auch die Lernergebnisse sind individuell. Sie können Texte schreiben, sie können E-Books erstellen, sie können auch die sogenannten Lernbeweise, das ist sowas ähnliches wie eine Klassenarbeit, zu ihren jeweils individuellen Zeitpunkten schreiben. Wenn sie also der Meinung sind, sie sind jetzt soweit, sie haben die Kompetenzen so weit erreicht, dass sie dann auch die Prüfung machen können.
Wenn Sie jetzt so eine erste kleine Bilanz ziehen in der Corona-Zeit, würden Sie sagen, es ist gut gelaufen oder würden Sie sagen, naja, da hat es doch noch ganz schön gehakt oft?
Also ich glaube, für viele Eltern, das haben die uns auch so zurückgemeldet, ist es insgesamt gut gelaufen. Das schließt aber zwei Dinge nicht aus. Zum einen, wenn jetzt Schule 24/7 zu Hause am Küchentisch stattfindet, dann sind natürlich auch die gesamten sozialen Prozesse, die eigentlich sonst in der Schule stattfinden, die sind zu Hause im Elternhaus. Und das ist eine verdammt anstrengende Angelegenheit. Und das übrigens nicht nur für Familien, die vielleicht irgendwie benachteiligt sind, sondern auch Akademikerhaushalte melden uns zurück. Wir sind ganz schön durchgerappelt nach dieser Zeit. Und wir beobachten, wir können ziemlich genau beobachten, mit welchen Schülerinnen und Schülern wir gut im Kontakt sind und wer auch gut arbeitet. Und dann gibt es natürlich auch Familien, an die kommen wir einfach schwer ran. Und da ist dann auch die Tatsache, dass auch diese Kinder ein iPad mit nach Hause nehmen konnten, nicht allein zielführend, sondern da brauchen wir einfach anderes. Da brauchen wir Menschen, die zu diesen Familien nach Hause fahren, die mit denen in Kontakt sind. Und deswegen ist mein Plädoyer, Corona wirft nicht nur ein Licht auf Digitalisierung, sondern wirft auf ein Licht darauf, wie wir insgesamt im Schulsystem professionell mit Familien aus allen möglichen Milieus arbeiten. Und das wissen wir auch schon vorher, dass wir da große Defizite haben im Schulsystem.
Carsten Butor aus Hannover hat sich bei uns gemeldet. Hallo, Herr Butor.
Ja, hallo, Frau Köster. Ich habe zum Thema Folgendes zu sagen, um mal im Einsatz erstmal den Vorschlag zu machen und dann kann ich Ihnen ja noch sagen, wie ich dazu komme. Also ich würde, weil wir ja Konzepte brauchen für die Zeit durch Corona und während Corona und vor allen Dingen auch nach Corona. Und da habe ich gedacht, wer kann das eigentlich besser machen als die Betroffenen selber, also zum Beispiel Schüler der Oberstufe, 11., 12., 13., die man dazu aufrufen könnte, wie man das ja bei Jugend forscht oder irgendwelche Jugendwettbewerbe auch macht, dass sie aus ihrer Sicht, weil sie ja ihre Schule kennen und ihre Situation kennen, Konzepte, also wenn sie so wollen, Wunschkonzepte erstellen. Wie soll denn diese moderne Schule aussehen? Also ich bin jetzt nicht so ein Freund von diesem Schlagwort Schule 4.0, weil wie gesagt, alles, was wir an Datenverkehr, an Datentraffic provozieren, das muss natürlich auch irgendwo stromerzeugerisch dargestellt werden, produziert CO2. Und deswegen denke ich mir, wir müssen das auch neu denken, also in Verbindung auch mit der Friday for Future-Diskussion. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, wäre das eine durchaus praktikable, zweckmäßige Geschichte. Also die Schüler, die, sage ich mal, über so weit schon Fachwissen verfügen, dass sie das auch machen können. Weil wir brauchen ja nicht irgendwelche Tablets irgendwo und irgendwie, sondern es müssen ja Geräte sein, die für alle möglichst gleich sind, verständlich nachvollziehbar sind, die gut abgesichert sind, aus verschiedenen Datenschutzrichtlinien und so weiter und so weiter. Mhm. Die von Lehrerseite als auch von Schülerseite quasi angemessen sind, dass nicht die Schüler mehr wissen als der Lehrer oder wenn sie das wissen, dass das noch in einem richtigen Verhältnis ist, die bezahlbar sind und, und. Und ich glaube, dass Politik und Administration im Moment rein zeitmäßig überfordert sind, alles, also die finanzielle Seite, die psychologische, soziale Seite, die ökonomische und diese gesundheitsmäßige, das alles auf allen Ebenen zu machen. Deswegen denke ich, wir müssen, genauso wie wir das bei Public Science ja auch machen, wir müssen sozusagen die Leute in der Fläche, in diesem Fall die Betroffenen, nämlich Schülerinnen und Schüler, weil es um Bildung geht und Schule, angemessen und zweckmäßig für morgen denken und sozusagen so eine Art Graswurzelbewegung provozieren. Sozusagen, sagt euch doch mal, wie es aussehen soll. Also jetzt nicht wünscht ihr was, sondern einfach, was bei euch vor Ort angemessen wäre. Wir müssen ja auch an die Schulen denken mit kaputten Toiletten und Fenstern, wo sie reinrichten und, und. Also es macht nichts, wenn wir die Mega-Giga-Digitalshow veranstalten in Schulen, die erstmal ihr Dach sanieren müssen. Und deswegen ist die Einbindung der lokalen Ebene gut, weil Bildungsminister, Lehrer und Lehrerinnen, Schulleitungen sind einfach ständig unter Beschuss. Ich weiß das, weil ich selber Lehrerinnen kenne, die mir den Alltag schildern, wie es wirklich aussieht.
Aber Sie sind jetzt selber kein Lehrer.
Ich bin selber kein Lehrer. Ich bin, sagen wir schon, aus dem Beruf jetzt raus. Aber ich kenne natürlich meinen eigenen Bildungswerdegang. Das war noch eine ganz andere Baustelle. Insofern muss man natürlich immer auch mit der Zukunft und auf die Zukunft hindenken. Und deswegen denke ich, nicht nur mit Schlagworten operieren, sondern sagen, es geht um die moderne Schule für morgen. Es geht um EDV-unterstützten Unterricht. Also nicht schreiben lernen mit Tablet, sondern erstmal schreiben lernen. Ne? Und dann das Tablet irgendwann mal einbinden für die Dinge, für die ein Tablet auch gut geeignet ist oder ein Notebook. Das kann ja beides sein.
Ja, Herr Butor, ich würde gerne mal Ihren Vorschlag hier in die Runde geben. Frau Grabowy, wie sehen Sie das? Können Sie sich das vorstellen, die älteren Schülerinnen und Schüler damit einzubinden?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, ich finde sowieso, dass viel mehr Demokratie in der Schule stattfinden soll. Und eigentlich sind ja die Schülerinnen und Schüler die wirklichen Fachleute für sich selber. Und ich fände das toll, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, da auch virtuelle Schülervertretungssitzungen abzuhalten. Und die Schüler hätten bestimmt auch großen Spaß daran, Befragungen untereinander durchzuführen. Fände ich super.
Herr Heinen nickt Ihnen zu.
Ja, also ich finde es immer ganz spannend, wenn wir, also wir arbeiten im Learning Lab auch jetzt gerade in den letzten Wochen, haben wir auch mit Schülern von der Schule von Frau Grobi gearbeitet. Entschuldigung. Wenn man mit denen redet, das sind eigentlich die Lernexperten. Und wir reden ganz viel in Corona von den Kindern, die wir verlieren, weil sie zu Hause nicht erreichbar sind. Ich habe aber auch an ganz vielen Schulen Schüler erlebt, die gesagt haben, ich habe endlich Ruhe, um mich zu konzentrieren. Also wo auch andere Schwächen unseres Systems. Wir haben Kinder mit 30 Kindern in einer Klasse, die eigentlich für 30 Menschen zu klein ist, wo einfach keine gute Lernatmosphäre ist. Also zu sagen, wie können wir da auch nochmal Schule anders denken, indem wir Studienräume machen, wo auch Einzelarbeit möglich ist, ja. Also, und da haben Schüler irre gute Ideen. Also, das macht auf jeden Fall Sinn, die mit einzubeziehen.
Sie beraten ja Schulen mit ihren Konzepten, beziehungsweise haben Ideen, wie man Schulen besser oder gut digitalisieren kann. Wie ist denn da so die Resonanz, Schülerinnen und Schüler mit einzubeziehen? Ist das ähnlich, wie Sie es gerade gesagt haben, oder ist da so auch eher so eine reservierte Haltung anzutreffen?
Das ist unterschiedlich. Erstmal, wir digitalisieren nicht die Schulen, sondern wir helfen denen irgendwie ins 21. Jahrhundert. Und da geht es eben das, was Herr Niesen gesagt hat, vielmehr darum, wie arbeiten wir eigentlich miteinander. Und wenn wir uns darüber verständigen, dann bin ich ganz schnell dabei, dass ich die Schüler mit ins Boot hole. Dann geht es nämlich nicht mehr darum zu überlegen, wie kann ich als Lehrer eine Klasse beschulen, sondern wie kann ich jedem einzelnen Kind helfen, gut zu lernen. Und dann muss ich es fragen, was braucht es denn eigentlich? Und dann hilft das Digitale. Und das ist ganz oft so, dass Schulen erstmal kommen und sagen, hey, wir müssen modern werden, wir brauchen Tablets, wir müssen digitalisieren. Und wenn man dann in diesen Prozess kommt und sagt, wie wollen wir eigentlich arbeiten, ist der Schritt, Schüler mit ins Boot zu holen, eigentlich ein ganz kleiner. Und manchmal sind Lehrer sehr erstaunt, was Schüler alles und Schülerinnen an Ideen haben.
Ich habe im Vorfeld auch mit einigen Lehrerinnen und Lehrern gesprochen. Da hatte ich so den Eindruck, da ist fast wie so eine Art Wettbewerb entstanden, wer die tollste Software entdeckt. Und jeder hat aber so für sich ein bisschen geschaut. Machen Sie beim Learning Lab eher so eine Art Vorauswahl, also dass Sie auch den Schulen etwas empfehlen, welche Software gut ist, welche Apps gut geeignet sind, oder wie können wir uns das vorstellen?
Man man muss sich das schon mit jeder Schule alleine angucken. Also es gibt Leute, die sagen, wir brauchen die eine Lernplattform für Deutschland. Ja, das wird dann irgendwie so ein verwaltungstechnisches Großprojekt. Das sieht dann aus wie ein Fahrkartenautomat. Das will eigentlich keiner, sondern es gibt viele, viele Lernplattformen da draußen und die eine ist vielleicht besser für die Grundschule geeignet, die andere für ein Berufskolleg. Da muss man immer individuell gucken und diese Prozesse zu überlegen, was brauchen wir denn und worauf können wir uns einigen. Ich glaube, das ist wichtig, dass Schulen sich auch einigen, dass man irgendwann mal sagt, auch wenn ich jetzt der Vertreter bin, der sagt, ich möchte dieses Open-Source-Produkt haben und der andere sagt, aber das von dem amerikanischen Großkonzern, das läuft besser, dass man dann irgendwann zu einer gemeinsamen Haltung kommt und sagt so, das ziehen wir jetzt erstmal durch. Und dass man Freiräume schafft für die, die anfangen wollen. Ja, ich muss in einem großen System mit 1200 Schülern nicht direkt alle Lehrer, alle 120 mit im Boot haben, aber ich muss denen, die wollen, Freiräume geben. Und das sind die, die jetzt gerade ganz vielen Schulen das Leben retten.
Jetzt gucken wir mal nach Thüringen. Dort gab es nämlich schon eine Umfrage unter 1200 Lehrerinnen und Lehrern, wie sie mit der Krisenzeit umgegangen sind. Und die Initiative dazu kam von der School of Education an der Universität Erfurt. Und zu den Ergebnissen kann uns jetzt Dr. Benjamin Dreher, der wissenschaftliche Geschäftsführer der Erfurt School of Education, einiges erzählen. Grüße erstmal, Herr Dreher.
Hallo, Professor.
Jetzt haben wir schon einiges gehört, dass da schon eine große Aufbruchstimmung auch unter Lehrerinnen und Lehrern ist. Also, dass viele gerne auch was machen möchten, aber dass man auch durchaus erstmal vor einem Scherbenhaufen so ein bisschen stand. Wie sind denn bei Ihnen die Ergebnisse gewesen, also der Befragung?
Genau, meine Kollegin Bärbel Tracker aus Jena, von der Uni Jena dort und ich, wir haben ja diese Befragung zusammen gemacht und wir haben sie gemacht im Grunde, als klar war, dass jetzt die Schulen für einige Wochen bis nach den Osterferien geschlossen werden. Und da war unser Interesse zu sehen, was passiert denn jetzt eigentlich? Was kann da getan und geleistet werden? Wie bleiben die Lehrerinnen und Lehrer an den Schülerinnen und Schülern dran? Welche Instrumente werden eingesetzt? Und wir haben jetzt angefangen, in der vergangenen Woche nochmal eine Nacherhebung zu machen, um zu gucken, was hat sich an der Situation eigentlich verändert, weil das wurde jetzt vielfach eben auch schon gesagt. Das wird ja so vermutet, dass es so einen Schub jetzt gegeben hat einfach, weil alle sehen, das ist ja doch nützlich, digitale Sachen einzusetzen und mitunter sogar unersetzlich, weil man gar keine anderen Wege hatte. Und vielleicht aus der ersten Befragung, die wir gemacht haben, da zeigte sich deutlich, dass natürlich alle so ein bisschen auch durch diese Schocksituation am Montag wird verkündet oder am Freitag wird verkündet, die Schulen schließen jetzt, man hat noch den Montag Zeit, um sich vorzubereiten, dass man da irgendwie so ein bisschen automatisch auf das zurückgreift, was man eben hat. Und da zeigen sich die Unterschiede in den Schulen deutlich. Ne? Also die Schulen, die da schon weiter sind in ihrem digitalen Konzept, die schon Verwaltungsprozesse digital haben, die schon Tablets vielleicht ausgereicht haben, die konnten natürlich da ganz anders arbeiten als jetzt Schulen, die vorwiegend auf die klassischen Materialien setzen. Und so wir finden eben diese zwei Gruppen. Und dazwischen deutete sich aber schon an, dass es viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die das auch als Chance begreifen, die jetzt sagen, okay, jetzt habe ich ein bisschen Freiraum, jetzt habe ich Zeit und das wurde ja auch schon angesprochen. Jetzt kann ich ausprobieren. Jetzt kann ich gucken, auf welche Wege kann ich meine Schülerinnen und Schüler gut erreichen. Und irgendwann ist ja dann auch klar geworden, das war am Anfang, glaube ich, gar nicht so vielen klar, dass diese Situation der Distanzbetreuung noch eine ganze Weile weitergehen wird. Auch wenn wir jetzt wieder öffnen und wieder, also Schule wieder zulassen, gibt es ja trotzdem in ganz vielen Schulen, eigentlich in fast allen, ja weiterhin auch die Distanzbetreuung für Teile der Gruppen. Und jetzt sehen wir auch so ein bisschen eine Veränderung da.
Wie war denn in der Zeit eigentlich der Kontakt zu den Eltern auch? Also wurden die da irgendwie mit eingebunden?
Ja, also was wir gesehen haben, ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer in der ersten Phase relativ häufig in Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern standen und dass sich das so ein bisschen je nach Schulart ausdifferenziert hat. Also in den höheren Klassen, in den höheren Jahrgängen standen sie viel mehr direkt mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt und viel weniger mit den Eltern. Und in den jüngeren Jahrgängen geht eben sehr, sehr viel über die Eltern. Und da sind die Schülerkontakte dann tatsächlich etwas weniger, aber die Lehrerinnen und Lehrer halten dann relativ eng Kontakten mit den Eltern. Und das zeigt sich auch durchweg, auch in anderen Befunden zu solchen Studien, die ja auch Eltern einbeziehen. Eltern spielen jetzt einfach die wesentliche Rolle als Vermittlerinnen und Motivatorinnen. Und die übernehmen jetzt im Grunde alles das, was Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen im Unterricht machen. Und daran zeigt sich sehr deutlich, das haben wir ja auch schon gehört, wie wertvoll eigentlich diese diese Menschen in unserem Bildungssystem sind und was sie eigentlich alles leisten.
Sind eigentlich auch Schülerinnen und Schüler abgetaucht?
Ja, also wir haben ja nur die Lehrerinnen und Lehrer befragt, nicht direkt die Schülerinnen und Schüler, aber die sagen uns, die Lehrerinnen und Lehrer, es gibt doch, also sagen wir mal, ein großer Teil dieser Lehrerinnen und Lehrer, die wir befragt haben, sagen, es gibt doch einige, die jetzt durch diese Distanzsituation den Bezug zur Schule und zum Lernen auch verloren haben.
Mhm. Würden Sie da zustimmen, Frau Grabowy vielleicht und auch Herr Niesen?
Ja, schon. Es gibt Einzelne. Also wir haben uns bemüht. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig angeschrieben und darum gebeten, mir die Schüler zu nennen, die sie nicht erreichen, also von denen nie eine Rückmeldung kommt. Dann habe ich meine Sozialpädagogin und meinen Sozialpädagogen angespitzt, ihrerseits Kontakt aufzunehmen. Und das hat auch geklappt. Aber zum Beispiel Schüler, die vielleicht den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung haben, die sowieso Schwierigkeiten haben, sich zu organisieren und sich zu managen. Für die ist natürlich dieses ganz alleine Lernen eine wahnsinnige Herausforderung. Das können wir vielleicht auch gar nicht verlangen. Also diese Kinder, die brauchen den schulischen Rahmen und brauchen ihre absolut zuverlässigen Lern- und Beziehungspartner in der Schule. Für die können wir auf die Distanz nur sehr wenig tun. Das ist sehr, sehr traurig.
Herr Niesen, ist das bei Ihnen ähnlich gewesen an der Helios-Schule?
Ich kann das bestätigen, was Melanie Grabowy sagt. Wir konnten das ganz gut insofern rausfinden, als wir immer jeden Morgen einen Video-Chat mit den Klassen, bei uns heißen die Stammgruppen, durchgeführt haben. Und wir konnten dann genau sehen, welche Kinder nehmen eigentlich teil und welche nehmen nicht teil. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, einzelne Familien dann auf anderen Wegen zu kontaktieren, sei es telefonisch oder sei es eben auch mal, da waren wir uns anfangs unsicher, ob das überhaupt geht, aufgrund der Kontaktbestimmungen, einzelne Familien dann wirklich auch zu Hause aufzusuchen. Aber es gibt tatsächlich auch Einzelne, die dann immer noch lost in space sind. Wo ich ein bisschen jetzt die Befürchtung habe, ist, dass man sagt, naja, die Kinder, die in diesen privilegierten Verhältnissen sind, die können jetzt noch schön ein bisschen zu Hause bleiben und alle Kinder, die es schwierig haben, die kommen erstmal wieder schön in die Schule. Das wäre natürlich auch eine ziemliche Schieflage, denn die Kinder aus den unterschiedlichen Milieus, die brauchen sich ja gegenseitig. Also das ist zumindest so meine Vorstellung von inklusiver Schule und inklusiver Gesellschaft.
Mhm. Herr Dreher, meinen Sie eigentlich, dass die Ergebnisse, die Sie ja jetzt für Thüringen vorgestellt haben, so ohne weiteres übertragbar sind, auch auf andere Bundesländer?
Also zum einen müssen wir natürlich sagen, wir haben eine Online-Befragung durchgeführt und die Lehrerinnen und Lehrer, die da teilgenommen haben, da gibt es schon sozusagen so eine Positivauswahl an Personen, die überhaupt online so einen Fragebogen bearbeiten. Man muss schon eine gewisse Affinität dann haben, um das zu machen. Aber was wir natürlich sehen, es gibt jetzt verschiedene andere Studien, auch im Auftrag der Vodafone-Stiftung oder der Kollege Stefan Huber aus der Schweiz macht eine also flächendeckende im deutschsprachigen Raum Untersuchung und wir sind da auch im engen Austausch. Und was wir sehen ist, dass die Ergebnisse doch schon sehr ähnlich sind, was die Lehrerinnen und Lehrer betrifft. Und da sehen wir tatsächlich diese Situation, die uns jetzt aber auch so ein bisschen optimistisch stimmen kann, weil es tatsächlich so eine Aufbruchsstimmung auch gibt. Und ich wollte gerne noch einen Gedanken, den hatte Herr Niesen vorhin schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, den wollte ich gerne noch mal stark machen. Also wir sehen, das haben wir jetzt an diesen Sachen diskutiert, also Schülerinnen und Schüler verlieren den Bezug zur Schule. Wir haben auch die große Befürchtung unter den Lehrkräften, dass die Leistungsunterschiede jetzt immer weiter auseinandergehen durch diese Situation. Und ich denke, das sind Probleme, die jetzt aufkommen, die uns nochmal sichtbar werden. Das sind aber auch Probleme, die wir mit einer besseren Digitalisierung an den Schulen möglicherweise genauso hätten. Also man kann sozusagen Digitalisierung in dem Zusammenhang nicht immer als das sehen, was uns jetzt bei allen schulischen Themen geholfen hätte. Also ich sagte Herr Niesen jetzt auch selbst, ne, mit einer Schule, die sehr innovativ ist und schon Tablets hat, gibt es Schülerinnen und Schüler, die da im Grunde trotzdem den persönlichen Kontakt und die Ansprache brauchen. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir das auch festhalten, dass wir sagen, also die Digitalisierung ist eben ein Werkzeug und wir sehen auch jetzt in dieser Distanzsituation, dass es bestimmte Sachen gibt und die am besten immer noch der persönlichen Ansprache und des Kontaktes irgendwie bedürfen, um es pädagogisch eben eine gute Lösung zu finden.
Haben Sie eigentlich aus den Befragungen auch herausfinden können, inwiefern diese Schulen auch im Digitalpakt schon eingebunden waren? Also haben die schon Gelder bekommen? Standen die schon, sage ich jetzt mal, etwas besser ausgerüstet da vielleicht als andere Schulen?
Ehrlicherweise haben wir das nicht gefragt. Was wir aber gefragt haben, ist der Stand zum Medienkonzept. Und da, das ist ja im Grunde sozusagen der Vorläufer eines Antrags. Man braucht ja das Medienkonzept. Und da ist es durchaus heterogen. Also es gibt Schulen, die sind da auf dem Weg. Schulen, die haben ein fertiges Medienkonzept. Und andere Schulen, die haben sich noch nicht so richtig viele Gedanken darüber machen können, beziehungsweise arbeiten noch mit so einem relativ veralteten Medienbegriff und mit einem Medienkonzept. Aber wir haben jetzt in der Nachbefragung gesehen, da haben wir auch eben gefragt, das ist nochmal eine kleinere Stichprobe, da muss man auch sehr vorsichtig sein, aber da haben wir eben gefragt, was hat sich denn jetzt verändert? Und wir sehen, dass das Medienkonzept auch erstmal nur so vorsichtig da, also da wird schon gesprochen, da reden nur wenige davon, dass sich da jetzt schon viel getan hätte. Was wir aber auf der anderen Seite sehen, ist in diesen Veränderungstendenzen, dass sehr viele Lehrer sagen, sie setzen jetzt wesentlich mehr digitale Lernmaterial ein als vorher, das ist ja klar, aber es ist eben ein Ergebnis. Sie stellen fest, dass es eine viel größere Offenheit im Kollegium jetzt gibt, was die Digitalisierung betrifft. Sie stellen auch fest, dass die Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen sich weiterentwickelt haben in der Zeit und dass es auch ein stärkeres Engagement der Schulleitung gibt. Und das sind jetzt eigentlich so Sachen, die uns so ein bisschen tatsächlich optimistisch stimmen, was jetzt auch die Umsetzung des Digitalpakts betrifft. Weil im Grunde braucht man diese Akzeptanz unter den Pädagoginnen und Pädagogen. Ohne das ist sozusagen auch jede Infrastruktur, dann nicht wirklich ausgenutzt. Ja.
Herr Pflug aus Dresden ist jetzt noch mit uns verbunden. Grüße Sie, Herr Pflug.
Ich grüße Sie auch, Frau Küster.
Sie sind Schulsozialarbeiter an einer Berufsschule, weitergegeben. Das heißt, Sie haben noch mal einen ganz anderen Blick, glaube ich.
Ja, Sie haben jetzt sehr viel aus Sicht der Lehrer, der Schulen überlegt, was da an Digitalisierung möglich ist. Ich möchte das Thema eher aus Sicht der Schüler sehen. Schüler brauchen erstens den technischen Zugang zu einem digitalen Endgerät, wenn sie zu Hause mithalten wollen. Und sie müssen natürlich auch den Zugang mit diesen Geräten, mit der Software, mit den Lernplattformen geübt sein. Bei uns war es so vor 2 Monaten, dass es also sehr schnell plötzlich von Freitag auf Montag die Schule geschlossen war. Die Schüler waren damit überfordert und die Lehrer haben natürlich auch erstmal versucht, dort irgendeinen Weg zu finden. Und der einzige Weg, den wir dort erstmal hatten, waren Internetzugänge über E-Mail. Zum Teil waren das sogar die E-Mail-Adressen der Eltern. Also ich arbeite in der Klasse im Berufsvorbereitungsjahr. Das sind ehemalige Förderschüler, so im Altersspektrum vielleicht 15, 16. Ja, und die Erfahrung der Lehrer war, dass sie etwa nur von einem Drittel der Schüler überhaupt Rückmeldungen gekriegt haben. Und dann hängt es an Dingen, beispielsweise der Deutschlehrer hatte eine Aufgabe gestellt, ein Word-Dokument als E-Mail-Anlage, verstehendes Lesen, also vielleicht 2, 3 Seiten, das, was man sonst auf Papier mit dem Textmarker gelb unterstreicht, die wesentlichen Kernbotschaften, da sollten die im Word-Dokument, wo man sowas ja natürlich auch gelb oder farbig unterlegen kann. Eine Schülerin beispielsweise hatte als einzigen digitalen Zugang ihr Handy, ihr Smartphone. Nur dort konnte sie ein Word-Dokument gar nicht öffnen. Also an solchen Dingen hängt es. Sie haben gesagt, es gibt jetzt dieses Sofortprogramm der Bundesregierung mit den 500 Millionen. Bis das an den Schulen angekommen ist, wird es viel zu lange dauern. Wir wissen, dass etwa, sagen wir mal, jeder fünfte, jeder sechste, jeder siebte Jugendliche in Familien aufwächst, die auf Sozialleistungen, Hartz IV oder Ähnliches angewiesen sind. Bislang ist es nicht möglich, über die Jobcenter einen internetfähigen PC, einen Laptop, ein Tablet zu beantragen, ohne Probleme zu haben. Ich weiß aber aus Vor-Corona-Zeiten, gibt es einige Eltern, die haben das erfolgreich vor den Sozialgerichten durchgeklagt. Da gibt es also Urteile, die findet man auch im Internet.
Dann nickt Herr Heinen, der mir hier gegenüber sitzt, Herr Pflug. Ja, vielleicht wollen wir da mal eine kurze Zäsur machen, Herr Heinen. Wie sehen Sie das? Ist da einfach noch ein unglaublich großer Nachholbedarf, so wie wir das eben gerade gehört haben von Herrn Pflug?
Definitiv. Also wir haben das Problem, dass wir viele haben, die nicht gut ausgestattet sind. Und das haben wir ja am Anfang der Sendung gesagt, wir müssen gucken, dass wir das Geld schnell an die Leute kriegen.
Hm. Herr Pflug, vielleicht noch mal eine kurze Anschlussfrage noch, weil unsere Sendezeit auch vorbeigeht. Hat sich denn auch so ein bisschen Aufbruchstimmung unter der Lehrerschaft verbreitet?
Ja, es hängt natürlich immer vom Lehrer ab. Aber ich wollte noch eine Anregung machen. Also es gibt im Hartz IV, im Sozialgesetzbuch II, das Bildungspaket. Da können also zum Beispiel Eltern für Schulfahrten Geld beantragen, auch für die Fahrt zur Schule, wenn dort noch Restkosten, auch das Essengeld inzwischen. Das sollte man auf ein internetfähiges Endgerät erweitern. Dann können Eltern sehr, sehr schnell dort beantragen und das Geld kriegen, unabhängig davon, wie weit die Digitalisierung der Schule und das Geld bei den Schulen schon angekommen ist.
Danke, Herr Pflug.
Das wäre eine sehr schnelle Möglichkeit.
Vielen Dank für diesen Vorschlag. Wer weiß, ob es dann auch die Richtigen jetzt hier hören. Unsere Sendezeit geht jetzt erstmal zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, Richard Heinen, geschäftsführender Gesellschafter beim Learning Lab in Köln, dass Sie hier gewesen sind oder noch sind. Andreas Niesen, Leiter der Helios Gesamtschule, einer inklusiven Universitätsschule in der Stadt Köln. Dr. Benjamin Dreher war dazu geschaltet, wissenschaftlicher Geschäftsführer der School of Education an der Universität Erfurt, und Melanie Grabowi, Leiterin der Gesamtschule in Windeck, war mit dabei. Ein Jahr Digitalpakt war unser Thema. Wie viel Anschub hat die Corona-Krise den Schulen gebracht? Und am Mikrofon verabschiedet sich für diesen ersten Teil des Kulturnachmittags Bettina Köster.